Hi, meine Lieben. Ich habe euch versprochen, dass ich einen Kommentar abgebe zu der WDR-Sache, Hashtag die letzte Instanz. Also bear with me für das kleine Intro, bevor es zu meinem Talk mit Figub kommt über war früher alles besser als heute. Zu WDR. Ich habe kaum was zu dem Thema gepostet. Das Einzige, was ich gesagt habe, war, es wird einen Kommentar geben in meiner Folge und dass ich weder über die Auswahl des Panels noch darüber, was gesagt wurde, überrascht war. Weil wir kennen es aus dem Privaten, wir erleben es, wir hören es um uns herum, wir verdrängen es irgendwie oder wollen es nicht wahrhaben. Und dann, wenn es in der Öffentlichkeit rauskommt, sind wir total schockiert und machen ein auf, oh mein Gott, ist das unser Deutschland? Ich habe auch viele Tweets gesehen, wo stand, unser Deutschland 2021. Und ich frage mich, 2021? Oder ist es nicht eigentlich schon immer so? Das ist genau das Ding. Die 5 Panelisten, auf die ich auch gar nicht individuell eingehen will, repräsentieren eigentlich die Denkweise sehr, sehr vieler Menschen in Deutschland. Period. Ich hasse eigentlich das Wort Period, aber Punkt. Für alle, die es nicht wissen, ganz kurz. 5 Panelisten, alle weiß, eine Frau, haben über Rassismus gesprochen. Aber eigentlich haben sie Rassismus relativiert. So, das, was sie gesagt haben, war dumm, seien wir ehrlich, es war dumm, es war nicht mal naiv, das war so denken, das ist einfach ignorant. Es war komplett ignorant, aber nicht ignorant im Sinne von, ach, die wissen es nicht besser, weil sie wissen es besser, sondern das ist einfach deren Denkweise und deren Denkweise ist dumm, okay? Nicht nur in dem, was sie gesagt haben, war es krass, aber deren Körpersprache, das war für mich das Schlimmste, muss ich ehrlich sagen. Dieses Kopfschütteln, dieses, verstehe ich gar nicht, in deren Gesichtern diese Genervtheit und fast Abschaum, den du denen ablesen konntest. Und so die Körpersprache, die waren richtig passionate, als sie darüber gesprochen haben, dass es sie so krass nervt, dass man das Z-Wort nicht mehr benutzen kann. Und wie haben eigentlich Sinti und Roma die Audacity, irgendwie genannt werden zu wollen, ohne beleidigt zu werden? Oder die Audacity überhaupt von POCs und BPOCs irgendwelche Erwartungen zu haben? So, das konntest du denen am Körper ablesen, dass sie genervt waren. Und deshalb so eine Half-Ass-Entschuldigung auf Instagram nach 2 Tagen oder wann auch immer, auf jeden Fall nicht länger als eine Woche, bedeutet gar nichts für mich, weil du hast dich weder damit auseinandergesetzt, was du gesagt hast, du weißt nicht, was genau daran falsch war, du weißt nicht mal, warum es falsch war, weil du dich wahrscheinlich auch nicht mit Betroffenen auseinandergesetzt hast. Und ich habe doch an deiner Körpersprache gesehen, dass du das fühlst, was du sagst. Deshalb geht es nicht einfach so nach ein paar Tagen weg. Ihr, ganz viele von euch lieben ja hier, ne, Scarface, die Augen lügen nie, Chico oder was auch immer er sagt. Es ist wirklich so, du kannst an der Körpersprache eines Menschen sehen, was die Person wirklich fühlt, wenn sie dich eigentlich anlügt. Und das war für mich das Krasse, wo ich es gesehen habe und dachte, wow, die sind gerade, wenn die so ein bisschen passionate wären über andere Dinge auf dieser Welt, dann hätten wir viel weniger Probleme. Das dazu. Wie gesagt, ich war nicht überrascht. Das Ding ist, ich habe mir die Sendung nicht angeguckt, als sie ausgestrahlt wurde, sondern ich habe sie mir danach angeguckt. Ich gucke Stories auf Instagram immer ohne Ton an, generell. Wenn ich denke, oh, ich will wissen, was die Person sagt, das sieht interessant aus, gehe ich nochmal zurück und stelle den Ton an. Und ich habe gesehen, eine Person hat das gepostet und ich habe nur die 5 Leute gesehen. Ich wusste nicht, worum es geht. habe mir aber direkt gedacht, oh, ich werde dich sprechen über Rassismus. Und was war es? Genau das. Weil das kennen wir doch schon. Wir kennen doch aus deutschen Talkshows, dass sie gerne über Rassismus oder Diskriminierung sprechen und kaum betroffene Menschen einladen. So manchmal gibt es so eine Token-Person, ne? So eine Person, die BPOC oder POC, die sitzt dann da und soll das Ganze repräsentieren. Aber so wirklich einen Diskurs mit Leuten, die betroffen sind, gibt es doch ganz selten, seien wir ehrlich. Deshalb war ich nicht überrascht, dass das passiert. Und ich habe mich eigentlich auch schon damit angefreundet, mir solche Sachen nicht mehr anzugucken, weil ich weiß, okay, was wollen die mir erklären? Und deshalb finde ich es auch wichtig, und das dazu, warum ich auch nicht direkt Kommentare dazu abgegeben habe, war, ich bin selbst keine Expertin zu dem Thema. Ich habe dadurch selbst gemerkt, oh, warte mal, ich muss mich auch ein bisschen mehr informieren und damit auseinandersetzen. Ich weiß, ich sollte es nicht sagen, ich weiß, es verletzt die Menschen, weiß ich aber warum? Eigentlich nicht. Und deshalb springe ich nicht auf jede Hashtag-Trends. Deshalb setze ich mich erstmal mit dem Thema auseinander und sage dann, okay, das ist meine Meinung dazu. Oder okay, ich verstehe jetzt, warum die Betroffenen verletzt sind deswegen. Und daraufhin habe ich mir Videos angeguckt. Genau auch jetzt, wo ich mit in diesem Podcast sitze und darüber spreche, bin ich nicht die Person, die in der Lage ist, euch zu erklären, warum sich Menschen aus der Sinti- und Roma-Community verletzt fühlen. Es gibt ganz, ganz viele Videos, die ihr euch angucken könnt und aus denen ihr lernen könnt. Und das ist die Sache, die wir machen müssen. Nicht Hashtag Pipapo, ich hasse alle Menschen oder ich will diese 5 Leute canceln, weil das bringt überhaupt nichts. Die 5 Leute, die da saßen, sind auch nicht unsere Feinde. Die da saßen, waren eigentlich eine Repräsentation von der Mehrheit der Menschen in diesem Land, die so denken. Eigentlich nicht, dass es etwas Gutes war, dass das passiert ist. Es war aber gut, dass die Kamera da war. Weil solche Gespräche gibt es im Privaten mehr als genug. Und auch noch viel schlimmer. Und ich bin mir sicher, ganz viele da draußen, vielleicht auch ein paar, die gerade zuhören, haben sowas schon am eigenen Leibe erlebt. Dass Leute das zu denen gesagt haben, mich juckt es nicht, was dich verletzt und ich nenne dich trotzdem so. Da war nur keine Kamera dabei, damit sich die Gesellschaft empört auf Social Media auslassen kann. Deshalb finde ich es wichtig, dass wir nicht daraus nicht nur einen Hashtag-Trend machen, sondern dass wir unsere Stimme nutzen, unsere Plattform nutzen und ununterbrochen Lärm machen darüber. Deshalb habe ich diesen Podcast gestartet, dass ich sage, ich will Menschen eine Stimme geben, ich möchte, dass sie sich gehört fühlen, zu was für einem Thema auch immer. Ja, ihr wisst, ich habe eine Bandbreite von Themen, die ich bespreche, die in Massenmedien nicht repräsentiert werden oder nicht zur Stimme, sagt man das? Zu Wort kommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, machen wir mal kurz Cut. Was können wir denn tun, um von hier weiterzukommen? Jetzt eine Woche Bashing und eine Woche Canceln, danach haben wir es wieder vergessen und es ist jetzt eine Woche vergangen und let's be honest, es wird nicht mehr viel drüber gesprochen. Das ist die Sache, die wir tagtäglich erleben. Auch die Black Lives Matter Bewegung, da war jetzt irgendwie, habe ich gesehen, 1-Year-Anniversary von Hashtag Black Lives Matter und ich bin so, das ist doch nicht seit einem Jahr ein Problem. Aber so diese Social-Media-Geschichte hat uns alle in unseren Kopf, ich will das Wort nicht sagen, unser Kopf gemixt, dass wir denken, das gibt's erst seitdem. Es stimmt aber nicht. Ohne Kameras, ohne Handys, ohne alles passiert es genauso, wenn nicht noch schlimmer. 10 Minuten, Leute, sind schon vergangen. Was ich jetzt zum Ende sagen will, ist, ich finde es gut, dass das Ganze breit getreten wird. Was ich noch besser finden würde, ist, wenn wir Betroffenen eine Stimme geben, wenn wir also nicht ein auf, oh mein Gott, ich fühle mich verletzt und möchte jetzt gehört werden, sondern die, die wirklich jetzt verletzt wurden in dieser Sache, die müssen wir nach vorne pushen und zeigen, warum das falsch ist. Wir müssen kontinuierlich dagegen vorgehen. Diese Sache ist nämlich ein Problem in unserer Gesellschaft, nicht auf unserer Social-Media-Page. Es ist die gesamte Gesellschaft. Es ist auch die Politik, das wissen wir alle. Und wir müssen zusammenhalten, ganz einfach. Und unsere Stimme nutzen, unsere Plattform nutzen. Ich habe auch schon mal gepostet, Personen mit vielen Followern oder Künstler oder Artists oder was auch immer, die wirklich viele Fans haben und ihre Stimme nicht nutzen gegen Ungerechtigkeiten wie Rassismus, Diskriminierung, Armut, Kindesmissbrauch, Flüchtlingskrise. Alle, die das nicht nutzen, sind für mich Hypocrites. Ganz einfach, sage ich auch ganz gerade raus. Das wissen auch alle um mich herum. Wer die Plattform nicht nutzt, um Gutes zu tun, ist für mich leider, don't know, unnötig. Stehe ich auch zu. Und das ist die Sache, das war's jetzt. Alles, das, ich habe alles gesagt. So, meine Lieben, ich habe euch gesagt, Figup Braslevic.
Yes, genau so.
Sehr gut, sitzt hier. Danke, dass du da bist.
Danke dir.
Wir sprechen heute über, oder wir erörtern eher, ob
wahrscheinlich
früher alles besser war als heute.
Es wird ein Versuch.
Genau. Wir haben, was wir machen ist, wir haben drei Überthemen. Das ist einmal Musik, aber Musik breaken wir so ein bisschen down zu Hip-Hop, weil ich glaube, sonst wäre es zu übertrieben, wenn wir über alle Musikgenres sprechen. Über politisches Engagement und über die Jugend. Mhm. Von diesen drei Themen, das diskutieren wir, ob früher alles besser war als heute.
Das versuchen wir auf jeden Fall mal, ja.
Und du, ein bisschen kurz zu dir, warum ich dich überhaupt zu dem Thema wollte, weil du bist ja Musikproduzent, mhm, und immer, wenn ich an dich denke, denke ich an Oldschool-Hip-Hop.
Ja, ich habe ja auch ein Album, das heißt Oldschool Future, ja.
Oh, ey, voll smart.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist die Soundästhetik, die ich jetzt, sage ich jetzt mal, da rein interpretieren würde. Bei mir ist es halt so gelaufen, ich habe angefangen, als ich 13 war, habe damals ja zum Glück viel Input gehabt, auch übers Fernsehen damals schon, mit dem Hip-Hop, den ich dann mehr oder weniger für mich gefunden habe. Und es ist ja eigentlich nur eine Sache von Styles, wenn man so will. Und ich finde es natürlich schon noch ein bisschen verständlich, dass man heute sagt, okay, es klingt nach irgendwo aus den 90ern, so oldschool und so. Aber wenn man jetzt ein bisschen, wie es ja noch früher, also wenn man sich ein bisschen wieder mal dafür interessieren würde, wer macht wie was, dann merkt man schon, dass es da extreme Unterschiede auch gibt in der Szene innerhalb, wie unterschiedlich wir in der Untergrundszene uns aufgespalten haben. Alleine macht das Ganze, finde ich, schon wieder so interessant. Es gibt Jungs, die machen alles noch auf einer analogen Basis wie früher. Ne? Da klingt der Sound dann auch noch extrem wie früher, würde ich behaupten. Und es gibt halt Leute wie auch zum Beispiel mich oder viele andere Jungs, die alles auf der modernen Ebene halt machen, das heißt mit Computern. Und ich habe schon 1996 mit dem Computer angefangen. Das heißt, ich hatte nie diesen Drumcomputer und musste mehr oder weniger dann meinen Sound finden. Und ich habe das halt so lange gemacht, bis ich gemerkt habe, ich bin voll gut. Und wieso sollte ich dann aufhören, wenn ich dann sage, ich komme jetzt heraus, ich präsentiere meine Musik, auch wenn der Sound nicht mehr der gleiche ist, wieso sollte ich dann jetzt versuchen, alles, was ich gelernt habe, plötzlich auf die Seite zu legen?
Und so zu sein, wie alle anderen heute sind?
Wie alle anderen würde ich jetzt nicht sagen, aber halt wie halt der Markt vorschreibt.
Okay, Mainstream. Okay?
Ja, wir sind halt mit Hip-Hop so krass weltweit in. Es ist ja eine Mischung aus, also kulturell gesehen brauchen wir da gar nicht viel drüber reden, würde ich sagen, aber es ist schon krass, wie die Sneaker-Kultur und alles sich in die normale Welt, also von Moderatoren bis
Stimmt, die Tagesschau
Lehrer,
hatte einen Sneaker-Tag sogar.
Ja, also solche Geschichten sind halt irgendwie schon interessant, und wenn man natürlich wieder aus der Bronx früher fragt, die können sich das bis heute ja nicht vorstellen, Graffiti, ja. Jetzt in Corona Berlin. Ich weiß nicht, also du hast es wahrscheinlich selber gesehen, wie viele U-Bahnen und S-Bahnen vollgesprüht wurden. Und es ist schon irgendwie auch krass. Also es fühlt sich dann schon, also so oldschool ist das ja alles gar nicht. Und ich finde, dazu passt unser Sound, finde ich, auch gut. Zu dem aktuellen Geschehen dann hier in Berlin und so.
Du sagst ja auch, ich habe kein Zitat, mhm. aber ich weiß, dass du bei der Rap und Beat Challenge von Spin Up dabei bist.
Ja, genau.
Und da sagst du, dass früher Hip-Hop, das war halt DJ, ein Beatmaker, ein Rapper und es war alles so ein bisschen zusammen mit der Sprüher-Szene.
Ja.
Und heute gibt es viele Egozentriker.
Ja,
kannst du uns das ein bisschen
ich denke, dass es gar nicht so eine Sache ist, die jetzt unbedingt von jedem Einzelnen auch nachträglich dann so entschieden worden ist. Ich denke, es hat sich einfach über die Zeit dann verlaufen, weil durch das Geld und durch den Mainstream ist dann einfach aus dem Fokus, aus den vier Elementen der Rapper nachher rausgestochen und der ist ja jetzt da oben, sage ich jetzt mal. Der DJ ist legt nur auf, jetzt kann er gar nichts mehr machen gerade. DJs haben gerade die schwierigste Phase, wenn sie nicht selber produzieren auch noch. Als Produzenten kann man das umgehen, als Instrumental Beatmaker, da ich ja auch dann international gespielt werde, kann man das auch gefühlt umgehen. Aber ich denke, das ist halt so die Geschichte, dass ich halt mir das halt sehr gefallen hat und deswegen mache ich auch das Label, dass man mit mehreren Leuten halt einfach zusammenarbeitet. Jeder hat ja irgendwo seine Qualität und so. Also ich hole mir auch einen Rapper als Produzent, um nicht selber rappen zu müssen.
Mhm.
Um einfach jemand anderen, mit jemand anderem was zu erleben und was zu teilen. Und jetzt nicht einfach nur auf meinem Film zu machen, weil ich mache genug für mich ja auch selbst, wenn ich allein bin und bringe auch alleine Sachen raus. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen schade, dass der Aspekt sozusagen verloren gegangen ist, dass einer den Beat produziert, der andere ist der DJ und sucht halt spezielle Sachen aus, kümmert sich um die Live-Show und macht die speziell und der Rapper präsentiert das Ganze, ist vielleicht auch der Frontmann, aber auch vielleicht einfach alle drei. Ja, es gibt ja viele Crews. Und ich finde es halt so ein bisschen schade, dass das so. Es gibt ja natürlich 187er und solche Sachen, ne? Also auch mehrere Leute zusammen, das ist auch cool. Aber es ist auch ein gutes Beispiel. Also ich finde das immer cool, wenn Leute zusammen was machen.
Ja.
Und
auch Credits geben, das ist ja auch eine große Diskussion gerade, ne? Dass nicht genug Credits gegeben werden. Glaubst du, das hat sich zu früher auch geändert? Weil früher habe ich das Gefühl, ich bin ja nur ein Hip-Hop-Fan, ne?
Ja.
Ich bin ja absolut keine Expertin darin. Aber als Hip-Hop-Fan hatte ich das Gefühl, du hast so die Crew gesehen und alle sind im Video und das ist der DJ, das ist der MC und so weiter. Ist es dieselbe Person? Nee.
Nein. Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Nein, nein.
Aber, und heute sehe ich das gar nicht. Heute sehe ich nur noch die Brand und das ist die eine Person, die die Musik aus dem Mund
genau.
Ausspricht.
Aber und wenn man jetzt mal oft ehrlich ist, dann hat die Person vielleicht sogar nicht mehr. Also es ist ja, also den Text geschrieben und so, also selber, was jetzt auch gar nicht so verwerflich ist, weil es ein guter Song ist, ganz ehrlich, ist ein guter Song. Es ist ja auch ein Entertainment-Business und da ist es halt reingerutscht. Das heißt, wo machst du mit? Bist du Entertainer oder bist du jetzt an der Kultur interessiert, was immer so ein bisschen ermüdender klingt, so die Kultur. Ich habe voll viel Spaß jeden Tag so, ich mache für mich den dopesten Shit gefühlt mit vielen anderen auch zusammen und da fühlt sich das nicht an, als wäre das jetzt so ein sonntags in die Kirche gehen Trip irgendwie so jedes Mal oder irgendwie nur alte Säcke, weil mit schreiben so viele Kids und ich habe ja selber Leute um mich herum, 24-jährige Produzenten, Rapper, die District 96 Crew und so, also da sind auch jüngere Leute dabei. Es ist einfach eine Farce, wie das nach außen dargestellt wird. Und ich finde es eigentlich ganz gut momentan, weil wir mit unserem Album auch sehr viel Aufmerksamkeit direkt haben mit dem MC René-Album, irgendwas stimmt. Sind jetzt gerade Album der Woche geworden bei Backspin und so. Und so eine Sachen. Und ich denke, es ist halt einfach auch ein Gegenstück zu dem, was es jetzt jahrelang gegeben hat, was auch immer weiter praktiziert wird. Und die Authentizität. Das Wort ist immer so ein bisschen schwierig.
Authentizität.
Ja. das ist auf jeden Fall, denke ich, jetzt auch so ein Key-Factor, der jetzt vielleicht auch eine Rolle spielt, auch gerade wegen diesem ganzen Cancel-Culture und bla bla. Ja? Dass man da halt irgendwie auch wieder seine Pluspunkte sammeln kann, wenn man einfach das macht, was man am besten kann auch einfach.
Das stimmt. Das ist no shame darin. Ich habe ein Zitat für dich.
Mhm.
Hier steht, allgemein waren die Beats früher eher weicher und mit mehr Flow. Die Akustik war melodischer und wurde teilweise auch nur als Untermalung für die Texte verwendet. Auch inhaltlich war mehr Substanz vorhanden. Heutzutage steht der Beat stärker im Vordergrund, was unter anderem den Texten geschuldet ist. Was denkst du darüber?
Der Beat steht mehr im Vordergrund aufgrund der Club-Affinität, damit auch Girls tanzen.
Mhm.
Das kann ich dir einfach so sagen, das ist Punkt Nummer eins. Wenn es jetzt um Hip-Hop geht, muss man auch dazu, also ohne, ich möchte die Female natürlich überhaupt nicht bashen, aber ich glaube, es gibt einfach ein stärkeres, geringeres Interesse an jazzigen Hip-Hop, dopen Beats und Vibes und so. oder dass man die Female-Seite da rangetragen hat oder so. Ich kann das nicht so richtig sagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, zumindest wird es ja heute, also ich kenne noch nicht so viele, also nicht 100 Beatmakerinnen, die jetzt so einen Sound machen wie ich, okay? Mhm. Und ich denke, das hat auch was damit zu tun, weil deswegen war das früher auch mal so man-affin, weißt du, so, wie man immer so gesagt hat, so Sausage-Partys und solche Sachen. Und als dann Biggie angefangen hat mit Girls-Tracks und die gemerkt haben, oh shit, ja, und P. Diddy und so, die haben ja dann damals einfach das auch ausgenutzt. Und das war ja auch ein bisschen ein Wunsch, weil früher war das schon auch noch mehr Females, als es noch so, say hey, hey Ladies und so, ja. Und dann kam ja die harte Zeit, die Crack-Era und Political Correctness Rap und NWA auf der anderen Seite neben Public Enemy und so, die Gemüter waren gespalten und es hat dann natürlich auch dann dieses Medien-Ding stattgefunden in Amerika, wo dann Ice-T und solche Leute dann auch sehr an den Pranger gestellt wurden früher und so. Und ich finde alles halt so, ich finde es einfach so eine schwierige Entwicklung ins Heute, weil das hat von früher einfach auch nicht mehr viel zu tun. Und wann hat es jemals irgendwas mit irgendwas zu tun? Ich glaube, es ist immer nur also wie jeder sich das wahrnimmt. Das ist vielleicht das Schöne am Hip-Hop und darum, dass es auch so groß lebt. Aber ich denke, es ist auch eine krasse Wahrnehmung. Und der Beat im Vordergrund ist halt für mich auf jeden Fall, der hat den Dancefloor-Charakter. Also ja. Und damit auch der und Gib ihm und die Melodien, ja.
Aber glaubst du, das ist der Grund des Got Chicken und Egg, dass die Texte weniger Substanz haben, allegedly, oder haben die
weniger
Texte
Substanz haben.
Deswegen weniger?
Ich sag mal so, wenn du im Club stehst und du dancest, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie hören, Tilo Sarrazin ist nicht mein Freund und weh bitte Willen oder so auf einen Clubbanger. Also das ist ja wohl klar. Also das ist schon eine Mathematik irgendwie, die ja ausgesucht wird. Ich finde halt, die Vielseitigkeit fehlt mir, um einfach ehrlich zu sein. Und das halt weltweit. Also da kannst du mir erzählen, was du willst. Und das aber auch seit mehreren Jahren. Und die Länder, die es noch nicht entdeckt haben, entdecken es halt jetzt und so. Ich habe selber eine Doku gedreht in Argentinien, als Trap da gerade so hochgekommen ist. Am Ende 2019. Ich hoffe, dass die jetzt auch bald mal rauskommt. Wir haben halt mehr oder weniger durch Corona das Problem, dass ich nicht fortführen konnte, in andere Länder zu reisen. Ich möchte auch noch nicht so viel erzählen, aber da habe ich halt sehr viel Erfahrung auch gesammelt, wie das ist, wenn das ganz frisch wo ankommt und wenn die Leute noch so, das Volk noch so ein bisschen nicht so ganz weiß, was das alles jetzt hier bedeutet, weil halt viel traditionelle Musik angesagt ist, immer noch.
Alles Neue ist ein bisschen gruselig, ne? Man scheut sich ein bisschen
vor. Aber das war ja bei uns auch so. Also deswegen, ich meine, ich war ja nur jünger, aber hätte ich jetzt zum Beispiel, würde ich ja in der heutigen Zeit, also ein ganz neu Public Enemy entdecken, wenn ich jetzt in den 80ern vielleicht Mitte 30 wäre, ja, dann hätte ich vielleicht auch keinen so einen Bezug zu dem, würde denken so, bring the noise und was weiß ich, was ist das für ein Sound oder so, ich kann das nicht so, es ist glaube ich einfach, das hat viel auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun und seiner eigenen Lebenslinie, wie man was empfindet. Es gibt so viele Leute, die sind so sehr sprunghaft in dem Ding, was sie tun und also auch nicht böse gemeint, sondern da wird halt die Musik ständig gewechselt, man probiert sich aus, man hat mal Jazz gemacht, man geht in die Richtung Pop, man geht in die Richtung Rock, man hat einen Techno-Song, man hat alles mögliche ausprobiert und es gibt halt auch die Spezies, die sich sagen, ich spezialisiere mich jetzt hier auf diese Hi-Hats, auf diese Snare-Drums und auf diese Kick-Drums und das hat ja auch für 10 Jahre die ganze Welt überschwappt, siehe Wu-Tang Clan und so und da habe ich einfach halt auch das habe ich halt einfach gefressen und ich finde, in Deutsch haben wir es noch nie so geil umgesetzt. Es gab geile Anwärter und viele gute Songs, aber das ist mal so eine richtige Post. Deswegen hat ja auch dann 2001, 2 der deutsche Hip-Hop, den wir so kannten, abgekackt gegen die neue Welle.
Ja.
Ja. Weil es einfach dann halt so ein bisschen so irgendwie nicht so, es war halt dann plötzlich hat man gesehen, okay, die sind jetzt viel zu krass und die anderen sind irgendwie ganz woanders. Und es gab nicht so die 3, 4 Rapper, die sich da in der Mitte getroffen haben von beiden Lagern und das zu einer krassen Sache gemacht haben.
Ja, das stimmt. So eine Mitte zwischen dem Neuen und dem alten treu bleiben, so ein bisschen. Genau. Ja, ich glaube, das haben wir halt voll oft das Problem. Ich habe das selbst auch im persönlichen Leben, dass alles, was neu ist, bin ich erstmal so, nein, will ich nicht. Alles, was Neues bedeutet Anstrengung, ne? Bedeutet sich wieder anpassen, alte Dinge umwerfen. Deswegen, das könnte schon zu deiner Musik ein bisschen passen, nur ich als Fan höre immer noch lieber Oldschool. Muss ich ehrlich sagen.
Also,
Vielleicht wegen auch Nostalgie.
Aber ist es denn, darf ich dich ganz blöd fragen, ist es dann aus dem Jahr 78 oder so?
Nee, also wenn ich Oldschool sage, meine ich 90s.
Weil wenn du dir vorstellst, wenn jetzt Run DMC, als sie gekommen ja. sind, da waren die Leute davor, für die schon die 10 Jahre und länger das aufgelegt haben, ja, mhm. Oldschool. Und die Fathers of Hip-Hop und Godfathers of Hip-Hop und so, ist alles sozusagen Oldschool, was gestern rausgekommen ist, dann in dem Fall heute?
Fair enough. Das ist eine fair enough Frage.
Das ist schon schwierig, ne? Ja. Also ich sag ehrlich, ich bin lieber dafür, dass man das dann doch wieder auf, guck mal, also es gibt tatsächlich für den 90er-Hip-Hop extrem viele Sparten. Es gibt den Consciousness-Hip-Hop, es gibt den Alternative-Hip-Hop, es gab den Gangster-Rap, mhm. ja, es gab Street-Rap. Man hat früher dafür eigene Genres gegeben, auch wenn die Beats fett waren, gleich, vom gleichen Produzenten oder so, aber es gab halt im Prinzip die Haltung der Künstler, worüber reden wir, wie bringen wir es rüber. Das fand ich ein bisschen spannender, dass man sich vielleicht eben ein bisschen wieder damit auseinandersetzt und sagt, okay, gerade so die Now School war so mein Ding immer. Das waren damals 95, 96 Cypress Hill mit Temple of Boom, mein Lieblingsalbum, mhm. wenn man so will. Oder halt viele so Alben, die in der Zeit entstanden sind, so die so kompromisslos waren und die so ein Lebensgefühl und aber auch so viel, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, sind so Sound einfach so spezialisiert wurde. Und das sind halt zum Beispiel so Dinge, wo man dann sagt, ah, Bumbe. Man kategorisiert das alles halt in irgendwas rein, weil man halt KRS-One mal gesagt hat, a boom, bap, a boom, boom, bap. Und ich kann es verstehen, aber es ist halt immer schade, wenn man merkt, so als auch viele, die in der Materie da drin sind, ja. dann halt nicht wissen, wovon sie reden. Ja. Das ist halt schade.
Ich glaube, das ist auch das Ding.
Weil wenn ich zu Grime sage, ist doch ein Trap-Beat, sagen die mir auch alle, nein, Mann, das ist Grime. Und ich denke mir auch so, weißt du, jetzt nur mal so als, warum sage ich, wenn ich das sage, ist nicht Oldschool, das ist The Now School, das hat man früher mhm. so, oder das ist so.
Ich wusste ja, das zum Beispiel nicht.
Aber es ist halt Boom Bap oder so, ne? Mhm. Das ist so der da finde ich immer so ein bisschen.
Ich finde es voll interessant, weil darüber habe ich ja mit Lia über Tanz gesprochen. Sie war auch so, ja, alle wollen auf einmal Vogen, aber keiner weiß, wo es herkommt. Und das ist so auch dazu, ne? Man feiert, aber man weiß gar nicht, was steckt dahinter. Und wenn ich ehrlich bin, ist bei mir auch mehr so die Lyrics. So, ich bin ja voll politisch im Kopf. Und bei mir ist immer so, oh, früher haben die immer so woke gerappt und Geschichte war im Hintergrund um Politik und heute ist alles Drogen, bla bla bla. Aber so früher gab es auch Rap über Drogen. Deswegen kann ich allgemein sagen, das war früher cooler. Für mich war diese Wokeness das.
Ja, ich denke, was halt immer, oder was in Deutschland vielleicht so eine, das ist eine Vermutung, okay, ich sage jetzt mal eine Vermutung, das ist nur meine Vermutung, dass wir halt es geschafft haben, beziehungsweise, dass es Provokateure gab aus unseren Reihen, ich sage jetzt unsere Musikreihen, die halt gesagt haben, okay, mit einer Industrie, wir kacken auf alles, ich nenne jetzt die Namen nicht, und das hat sich dann über die Zeit, haben die sich dann in einen so einen, weil es funktioniert hat und nicht klar war, was da jetzt eigentlich passiert, dass man sich dann plötzlich verstritten hat und, ne, und dann kommen da andere Metiers rein und dann dies und das und auf einmal, und dann interessiert sich plötzlich die Polizei und das,
oh ja.
die Medienlandschaft dafür. Und dann interessieren sich Leute dafür, die natürlich dann Bock haben zu sagen, ja, ich fühle mich vielleicht ein bisschen rechter und nütze dann das Problem dieser Menschen aus und berichte da einseitig mehr oder weniger drüber tatsächlich, ja. sodass halt im Endeffekt auch, dass nie Leute wie wir zu diesem Thema gefragt werden von diesen Seiten, dass die nie schauen, gibt es denn überhaupt auch guten Hip-Hop, positiven oder ermutigenden Hip-Hop oder selbstreflektierenden Hip-Hop, ach, bla bla bla. Und das regt mich auf.
Ja, das ist denen nicht spektakulär genug.
Es geht ja um eine Diffamierung. Genau. Es gibt ja um eine Sache, wie auch, das würde ich jetzt mal ganz grob behaupten, wie es auch in Amerika läuft, dass es ja auch so ein bisschen, ist ja ein bisschen blöd, wenn man eigentlich sein will, wer man will und sagen will, was man will und dann nutzt es sozusagen die andere Seite, die und nützt, sagt dann so, ach, guck mal, die schon wieder, ach, aber by the way, und oh, der hat hier, ne, und schon ist das Land schon gleich mal wieder irgendwie in Angststimmung oder oh Gott, oder oh mein Gott,
ja, ja.
Diese Berichterstattungsscheiße. Und wenn dir jemand nicht passt, ja, wenn irgendjemand der Macht hat in der Medienlandschaft keinen Bock auf jemand anderen hat, dann let's go. Und in dem Fall, bei bestimmten, sage ich jetzt mal auch, vielleicht Deutschrappern, bezahlt es ja die beiden Karrieren ja im Endeffekt auch.
Keine Presse ist schlechte Presse.
weißt du? Ja. Also ich meine das jetzt nicht böse, so, das ist auch vielleicht gar nicht so gewollt und vielleicht wünscht man sich das auch ehrlich gesagt gar nicht so.
Ja.
Aber dann vielleicht auch besser als gar nichts, oder? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist eine persönliche Entscheidung dann aber auch. Und es ist nur eine Vermutung von mir, dass ich das halt so empfinde, dass es halt auch genutzt wird, instrumentalisiert wird, gerne, dass es dann einseitig nur noch darum geht, dass im Prinzip, ja, alle Migranten sozusagen ja eigentlich nur Probleme wollen. Und gleichzeitig aber erzeugt es natürlich unter denen auch einen Druck, mit der dann medial von denen jetzt sozusagen so unachtsam nach außen getragen wird, dass jeder von außen natürlich sich jeden Mist picken kann und dann wieder sagen, guck mal die.
Ja.
Und da finde ich, da habe ich irgendwie gerade mit der Zeit heute Schwierigkeiten.
Ich verstehe, was du meinst, ist auch, es wird zum Beispiel mehr über die Clans gesprochen oder berichtet als über Rechtsextremismus in der Polizei. Weißt du, also es wird so gepickt aus
Weil die Polizei natürlich, unser Freund und Helfer, genau, doch nicht sich selber anschwärzen will. Ich bin mir sicher, es gibt viele Polizisten, gute, die auch wirklich sagen, Alter, geht gar nicht. Und die was dafür tun wollen und die wahrscheinlich von ihren eigenen Leuten zurückgehalten worden oder vom Oberen oder vielleicht sogar gekickt werden, ja, gibt es auch. Also ich würde es nicht per se die Polizei als was Schlechtes betiteln oder so. Aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen natürlich verständlich, dass der Staat sich jetzt selber erstmal nicht als die größte Pfeife hinstellen will.
Politik ist, wir sind gut beim Thema, wir kommen jetzt nämlich zum politischen Engagement. Und zwar, wie politisch engagiert wir heute sind im Gegensatz zu früher. Ob mehr oder weniger, besser oder schlechter, das will ich mit dir diskutieren.
Früher war alles besser, auch die Zukunft.
Das ist ein good one. So. Das ist gut. Das wäre eigentlich ein gutes Schlusswort, das sehen wir uns auch für später. Aber zum Beispiel jetzt ich persönlich, meine Eltern sind super politisch. Ich bin immer politisch aufgewachsen. Die waren im Iran in der Partei und mein Vater ist auch politischer Gefangener gewesen im Iran. Also ne, mir wurde es quasi in die Wiege gelegt. Aber ich muss dir ehrlich sagen, früher, wenn ich sage vor 5 Jahren oder so, habe ich mich nicht aktiv damit auseinandergesetzt. Ich war nur so, das, was ich sehe, das, was ich gesagt bekomme, fein. Ne? Ich gehe wählen, okay. Aber jetzt erst, und das muss ich sagen, durch heute, durch Social Media, kriege ich mehr Informationen, manchmal Überfluss. Aber ich sehe viel Videos, Twitter, ne? Dass du nicht nur das Gefilterte aus den Medien siehst, was ja nur Corona ist gerade, sondern überhaupt, was auch alles noch mehr passiert und bin aktiv. Mhm. Aber was ich finde oder was ich beobachte, ist, dass es keinen Aktivismus genug gibt heutzutage. So mein Vater zum Beispiel oder früher Demonstration, dafür bist du ja schon ins Gefängnis gekommen im Iran, ne? Und wir wissen auch in der NS-Zeit ist man dafür ins Gefängnis gekommen. Aber so das fehlt uns, so aktiv zu sein, nicht. Ich finde es wichtig, dass man solidarisch ist. Nein. Hashtag bla bla bla. Ich bringe nur den Punkt nach Hause. Und ich habe das Gefühl, es basiert alles auf dem Trend. Alles ist kurzlebig. Hashtag Black Lives Matter, Hashtag die letzte Instanz, WDR. Das ist für eine Woche interessant, aber danach bin ich wieder in meiner Bubble und alles ist gut, aber wir haben keine Ausdauer. Ja. Wir sind es nicht durch.
Also ich denke, dass das natürlich offensichtlich gefühlt so auch so ist, ne? Dass wir halt natürlich gefühlt auch zu jedem Thema, mit dem wir uns vielleicht nicht jeden Tag beschäftigen, plötzlich konfrontiert werden. 50 Themen auf einmal, die haben Probleme, der hat ein Problem, da gibt es ein Problem. Und welches ist jetzt wichtiger und so weiter. Und gefühlt drückt man natürlich zu jedem irgendwo seine Meinung aus oder was auch für nicht in Ordnung gefühlt ist, weil wir natürlich diese Medien haben und weißt du es. Aber man muss auch denken, weil du sagst Engagement, ich denke, was uns halt fehlt oder wir sind so eine, also ich komme aus einer gefühlten, man hat immer zu uns gesagt, Null-Bock-Generation, okay? Also das muss man auch einfach klar sagen. Und ich sehe auch, dass meine Generation, ich bin 83er-Jahrgang, wo sind wir gerade? Wir entscheiden gerade nichts. So, ich finde es ein bisschen, also gefühlt. Ja. Und wenn, dann sind es irgendwelche Menschen vielleicht, die ganz auf einer anderen Seite stehen, ich habe keine Ahnung. Aber es ist für mich interessant, weil mein Jahrgang ist politisch gesehen, finde ich, kaum vertreten auch. Ich selber habe eine Mutter, die auch früher bei der SPD mit dabei war, auch im Ortsverein und so. Mhm. Also auch versucht hat zu kandidieren und so weiter und auch mal war und auch mal Vorsitzende war. Mhm. Und mittlerweile für den DGB arbeitet. Also sie hat die Seiten so ein bisschen geswitcht, was für sie auch sinnvoll ist, weil sie einfach wirklich helfen möchte. Und sie hat sich auch für Soziale engagiert. ich habe halt das Gefühl, dass es halt extrem viele Menschen gibt mit ganz komischen und auch dubiosen Interessen, die früher gar kein Sprachrohr hatten, die man früher schon für krank abgestempelt hat in der Gesellschaft, die gar keinen Anschluss gefunden haben, die jetzt ihren DSL-Anschluss haben und all that shit in the world spreaden können. Ja? Du brauchst es nur von zu Hause machen, so wie wir hier. Und vielleicht hören dir 10 Millionen Menschen zu und folgen dir zu morgen auf den Reichstag wie irgendwelchen komischen Vögeln, ja? Denen dessen Namen ich auch nicht nennen will, weil sie einfach nicht wert sind. Koch weiter, Digga. Und wir haben es ja selber in der Hand oft, sage ich jetzt mal.
Ja, haben wir halt literally
Wir in der Hand. Wir können sagen, tun, machen, beeinflussen, Influence, alles Mögliche.
Aber findest du, wir machen es genug? Das ist ja das Ding. Findest du, wir sind mehr so Hashtag für eine Woche oder ziehen wir es auch durch? So, ich habe das Gefühl, heutzutage wird nicht viel durchgezogen. Es gibt keine Ausdauer. Das ist, du hast es gesagt, nicht jeder muss sich um jedes Thema kümmern. Das ist, bin ich vollkommen bei dir. So, mir ist wichtig, dass die Umwelt, ne, dass es dir gut geht. Bin ich aber eine Sprachperson? Bin ich die Person, die jetzt nach draußen geht und dafür spricht? Nein, ich bin keine Greta Thunberg, werde ich auch nie sein. Aber zum Beispiel die Flüchtlingskrise liegt mir am Herzen. Da setze ich mich dann aber auch viel ein, weißt du, im Flüchtlingsheim und mit Kids. Und das sehe ich nicht. Ich sehe nur, ich beschwere mich und mache aber dann nichts.
Ja, also die westliche Welt ist natürlich so aufgebaut, auch wieder so ein Gefühlsding, ich vermute, dass wir halt im Prinzip für die Möglichkeit, dass wir uns suggeriert mäßig hier Space erarbeiten und kaufen können oder bezahlen können, dass wir dafür einen Teil unserer Zeit halt abgeben und diese Teil der Zeit, der geht natürlich in ein gewisses Rädchen rein und soll auch funktionieren und danach bist du oft müde und vielleicht auch kaputt und hast gar nicht so die Ambition. Und dann gibt es ja die ganzen Probleme, die jeder mit sich trägt und so. Und zu erwarten, dass das jetzt jeder tun soll, ist vielleicht auch ohne. Das ist genau das Problem der heutigen Zeit. Wir können das nicht erwarten, Mann. Es gibt gute Menschen, die uns zum Lachen bringen. Und ich finde halt, dass gerade zum Beispiel auch eine starke Frau und ein starker Mann in der Gesellschaft gebraucht werden irgendwo. Weil wir brauchen diese, die sind nicht Heroes, sondern einfach sympathische, empathische, interessante Menschen.
Aber findest du nicht, dass wir schon mehr engagiert, dass wir eine Verantwortung haben, engagiert zu sein, wenn wir zum Lachen gebracht werden wollen? Weißt du, was ich meine?
Natürlich. Also das Engagement ist natürlich, es ist ein ehrenamtliches Engagement.
Genau.
Das ist das Problem. Würdest du, du kannst ja sogar damit Geld verdienen heutzutage, wenn du genug Klicks mit einem Post erreichst, indem du sowas sagst, sogar so, also perfide eigentlich gesagt.
Ist eigentlich auch crazy, ne?
Ja. Und man kann es ja auch irgendwie gefühlt niemand verübeln, weil wir wissen ja alle, jeder braucht Geld, jeder muss irgendwie gucken und wir drucken uns ja gerade Geld aus dem Internet, wo ich mich die ganze Zeit frage, woher kommt das eigentlich? Woher kommen denn die? Also klar, manche Sachen kann man nachvollziehen, aber vieles nicht. Und das Engagement ist halt so ein bisschen eine ehrenamtliche Sache. Ich finde zum Beispiel, was wir musikalisch machen, Hip-Hop, ist für mich eher ein ehrenamtliches Ding, so, als zu versuchen jetzt, aber man kann ja trotzdem seinen Lifestyle damit auch
ist ja definieren. Ich finde, durch Musik kannst du so viel beeinflussen.
Ja.
So sehr.
Aber es reicht auch irgendwann mal ab einem gewissen Punkt, ich habe es neulich beim Syllables Bill geschrieben, der ja auch extrem zu kämpfen hat, ja.
Oh ja, das habe ich gesehen. Die
Situation ist für mich ja auch ziemlich hart. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, es tut mir auch leid, wenn ich jetzt irgendwie falsche Sachen sagen würde, aber so in die Richtung geht das Ganze und er wird halt seit über einem Jahr halt ständig gescammt, geblockt, jeder zweite Post wird wahrscheinlich so oft gemeldet, dass er immer runtergenommen wird und so weiter und er wird halt privat ständig beleidigt, ne? Und jetzt geht das halt auch schon auf die wirklich private Ebene, ja? Also dass er da halt mit dem Auto für die Kids, weil er hat ja die Tracks Runner, er hilft ja Kids sozusagen für Leichtathletik und so und das ist voll die geile Sache, ich feiere ihn so dafür und ich weiß ja auch, wie eloquent der Typ ist und ich habe ein bisschen Ahnung von ihm und ich finde es natürlich auch mega stark, wie jemand, der so bärig ist, sich in absolute keinster Weise jetzt auf diese Ecke begibt und sagt, hey Leute, meine Faust wird Bände sprechen und so, als würde sie, aber ich finde es halt echt tough, weil er mental durchmachen muss. Und da ist es halt schwierig, weil es gibt da auch wieder sehr oft in den Kommentaren, allein schon in der Kommentar, ich finde es halt ein bisschen hart, ich weiß, was die Leute damit meinen, aber das reflektiere, denke wirklich nach und mach die Erfahrung auch so, dass wenn jemand schreibt so, oh Mann, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Glück.
Ich weiß.
Es ist voll hart für mich, sowas zu lesen. So. Ich meine, wir sollten, gut gemeint ist schlecht gesagt oft oder so. Das ist eine schwierige Sache für mich, wo ich denke, oh fuck, da muss man irgendwie ein bisschen anders rangehen und seinem Mitmenschen wirklich am Start sein. So.
Und wirklich was machen. Das ist genau, was du sagst. Nicht nur dieses, oh Hashtag, ich fühle mit dir, Solidarität, sondern was machen wir?
Ich meine, wir müssen ihm jetzt nicht alle zusammen eine Fensterscheibe kaufen, in dem Sinne, das wäre zwar auch eine coole Sache, so, aber es wird auch nicht die Welt verbessern. Es ist halt wichtig, so jemanden auf jeden Fall, ich glaube, er sucht auf jeden Fall nach Rückendeckung und will die richtigen Leute finden und will sehen, so, hey, wo stehe ich hier eigentlich gerade? Und das ist das Problem. Ich habe ein paar Jungs bei uns in der Crew, Pitti, Frey, Grüße und Shoutout an Helio und Tushu, die haben mir so ein bisschen auch mit zwei, drei Sätzen so ein bisschen geholfen, da näher ranzukommen. Allein, dass er mir gesagt hat, du, pass auf, ich habe gar kein Problem mit den Rassisten. Ich will einfach nur, dass ich weiß, wer sie sind. Ich möchte nicht auf der Straße, wenn ich ihn sehe mit dem Bändchen am Arm, weißt du, wenn ich ihn erkennen würde, dann kann ich einen Bogen um ihn machen. Und dann ist auch alles okay, dann muss ich da nicht. Aber wenn er mir vor einer Kasse steht und er tut mich blöd anmachen, oder, und ich weiß aber nicht, hey, meint er das jetzt rassistisch oder nicht? Oder ist der jetzt einer oder ist der einfach nur blöd? Oder das ist das unwohle Gefühl, dass man sich ständig, da habe ich zum ersten Mal verstanden, fuck, dann läuft man da weg und denkt sich so, man ist sauer und gleichzeitig aber auch irgendwie weiß man nicht, wie man da, wo man das hinpacken soll. Ja. Und wenn man sich dann noch fragt, so kann das sein, dass das ist, weil ich so aussehe, wie ich aussehe? Tough. Und das hat mir auf jeden Fall bei all der Diskussion am meisten irgendwie, also wir haben viel gesprochen, aber Das hat mir so, es gibt mir einfach mehr ein, ich komme näher ran an das Gefühl, sage ich jetzt mal so.
Aber wenn man sagt, so aktiv sein, das habe ich auch zu dieser WDR-Sache gesagt, dann lass uns doch was Eigenes machen, lass doch eine eigene Talkshow machen, lass doch dann ein Sprachrohr gründen wie meinen Podcast, wo ich dann Leute einlade, die ihre Story erzählen. Weil es geht ja alleine schon ein Zuhören oder ein mit jemandem reden ist ja schon Hilfe.
Auf jeden Fall. Weil, wo du vorher gesagt hast, wir wollten ja über früh und heute sprechen, was besser und heute ist. Als ich früher durch die Stadtmitte in unserer Stadt gelaufen bin, gab es Momente, da mussten wir uns in der Zehnerreihe aufstellen und dann kamen zwei Jungs und haben uns dazu gebeten und dann haben sie uns im Vorbeirennen Claps gegeben, weißt du, oder andere Geschichten so. Also früher war das ein bisschen alles viel, ohne Internet musste man sich eigentlich ständig beweisen und auch gefühlt immer prügeln irgendwo.
Es war physisch, ne?
Ja, und Events auf Partys, wie viel geprügelt wurde früher auf einem Hip-Hop-Event, war fast nie keine Schlägerei. Und zwar bei Rucksack-Rappern, okay? Das war früher überhaupt nicht spaßig. Das war überhaupt nicht peasy-measy, wie wir heute alle miteinander umgehen. Das war gar nicht so. Da hat niemand gefühlt was gegönnt. Es gab ein paar Lager und dann war es das. Und wenn wir in eine andere Stadt gefahren sind mit 6, 7 Autos oder so, dann hat es eventuell, wenn wir nicht mit denen cool wurden auf einem Freestyle-Event oder so, dann hat es halt vielleicht gekracht oder wir mussten wegrennen oder keine Ahnung. Also es war nicht so spaßig früher. Und die 90er waren ja noch schlimmer, ja. Wenn man da auf, also Messer waren Standard auf Events. Früher hatte man extrem viel Bodyguards und es war alles so.
Als so ein bisschen Schlusswort, wir haben ja ein bisschen über Aktivitäten gesprochen, dass man auf dem Spielplatz war und dann zu Dämmerung gerufen wurde, um nach Hause zu kommen.
Zum Beispiel, also das war auf jeden Fall so, aber ich hatte immer Glück, ich konnte dann immer so nochmal heimgehen und sagen, hey, ich bleib bis 11 und dann war es okay.
Durfst du?
Ja, meine Eltern haben mir viel Freiheit gewährt, ja. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die, also ich früher und heute, der Unterschied für mich ist halt, dass es früher viel, es war rougher, man musste sich mehr beweisen, man hatte mehr das Gefühl auch irgendwie, man kriegt nicht alles mit. So wie heute, man war nicht bei jeder Person, jedem Fan, also jede Musik, die du feierst, kannst nicht jeden Tag sehen, wie der kacken geht, ja, sag ich jetzt mal. es war halt ein bisschen, alles ein bisschen mystischer und man hat sich seine Welt zusammengespinnt, okay? Und das war die Fantasie eines Einzelnen, die stirbt halt voll weg. Unsere Fantasien gehen in Sexualitäten über oder in Gewalten und in komische Dinge und da, vielleicht ist das auch eine gewollte Epoche, Zeit, dass wir uns wiederum durch diesen ganzen Frust ganz viel kaufen und vielleicht gehen da ein paar Dinge zusammen, ohne dass ich jetzt konspirativ bin.
Du hast voll recht.
Aber so vom Gefühl, ich rede auch nur vom Gefühl, wie diese Fantasie heute angeregt ist, dass es die Fantasie eher so ist, okay, ich will irgendwie meine Follower, ich will halt irgendwie, dass mich keiner jetzt links liegen lässt, die Angst zum Beispiel, wenn du Follower verlierst, so, ne? Es hat auch René auf dem Album gut gesagt, ist einfach die Ängste, die man damit hat, die Komplexe, die da vielleicht in einem auch hervorgerufen werden. Ja? Dinge, die überhaupt nicht reell und naturell sind, die natürlich naturell sind, weil wir als Urinstinkt wahrscheinlich die Ablehnung als das Schlimmste von allen Dingen hatten, weil wenn wir in der Gruppe waren und du hast Scheiße gebaut, 4, 5 Mal, dann wurdest du abgelehnt, raus, musst in den Wald, alleine und nach 4 Tagen vielleicht nicht mehr am Leben. Und da kommen halt solche Dinge auch her, denke ich. Und
ja, so. Ich finde auch, also du hast voll recht, wenn das mit der Fantasie und die Kreativität ist verloren gegangen, weil wir alles haben auf dem Handy. So, wir kreieren nichts in unserem eigenen Kopf. Ich habe so 1000 Anime-Filme im Kopf gehabt, als ich ein Kind war.
Ja.
Und heute ist es gar nicht mehr so, weißt du, dass ich so, ich will meinen eigenen Cartoon erstellen, so, sondern du hast alles auf dem Handy. Und es gibt ja viele Leute, die kreieren und dann über Social Media berühmt werden. Das ist auch so eine Sache, harte Arbeit, dieses 9-to-5, was wir kennen, oder handwerkliche Arbeit, geht, glaube ich, echt verloren. Weil viele über Social Media berühmt werden wollen.
Ist natürlich die Krux des Lebens, weil wenn du jetzt denkst, was es früher für Maschinenbau gegeben hat und dass heute Roboter alles machen, dann ist es halt natürlich auch eine weitere Evolution. Die Evolution hört nicht auf, die wird sich auch in Materiellem weiterentwickeln. Und die Evolution ist ja auch die kleinsten Teilchen gefühlt, ja, die sich irgendwo zusammensetzen. Und ob dann jetzt da irgendwie der Mensch nochmal die Hand anlegt oder die Natur per Wind, ist ja eigentlich auch. Also noch weiter rausgezogen, ja, so aus diesem ganzen Kosmos, wie ich immer alles sehe. Ich gehe mal so ein bisschen in die Bird's Eye View, versuche mich aber und die andere Person dann zu verstehen, während ich in der Bird's Eye View bin, und gehe dann immer weiter raus, bis in den Kosmos und vielleicht sogar noch weiter.
Assassin's Creed-mäßig.
Creepy. Ja, das, klar.
Mit dem Adler. Cool, also wir sind am Ende, aber die Zeit ist voll verflogen. Hm. Schlusswort, war früher alles besser als heute?
Ja, ich finde diesen Satz immer so lustig. Früher war alles besser, auch die Zukunft. Das sagt so viel aus über den Gedanken und den Wunsch. Ich denke, man hatte wunderschöne Zeiten früher, tolle Augenblicke und genauso richtig miese. Und daher wünsche ich mir nicht alles von früher zurück. Mhm. Ich wünsche mir Gesundheit, viel Glück für jeden und dass wir unsere Zeitlinie mit Bravour meistern, alle zusammen. Und das ist für mich das Schönste. Und ja, früher gab es ein paar coolere Dinge, die man sich heute mal wieder angucken kann. Mhm. Und früher gab es aber auch vieles, was man nicht wusste, was heute offensichtlich ist.
Ja, und das finde ich auch. Ich finde, viele junge Leute können von früher lernen, aber Leute von früher müssen auch von heute lernen. Also ich habe zum Beispiel durch diesen Podcast alleine so viel gelernt von jüngeren, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber so noch jüngeren Leuten, von denen ich was gelernt habe. Ich dachte, wow. Voll krass, was für ein Hustle und so ihr habt. Deswegen, also alles Neue ist nicht schlecht. Und ich denke auch, das Fragezeichen muss bleiben, ob früher alles besser war als heute. Das kann man nicht einfach so sagen.
Genau, weil sonst müsste man eine neue Zeitalter, eine neue Epoche anschmeißen irgendwo und sagen, okay, jetzt ist alles anders. Ja. Und dann können wir nur noch sagen, ja, früher,
wir fangen wieder bei null
an. Dass du es sagen kannst, dass man eigentlich sagen kann, okay, verscheißen. Ey, ich hoffe, dass es allen Menschen gut geht, wie gesagt, und dass wir vor allem durch die Pandemie jetzt alle mal durchkommen und so unbeschadet wie möglich und dass wir jetzt auch mal ein bisschen wieder feiern lachen. Gehen. Lachen. Ja, feiern ist ja eine Sache so. Aber ich finde, Humor ist gerade was, das echt brutal fehlt. Also netter, auch zynischer und auch deftiger Humor. Vor allem deftiger Humor fehlt. Das hat ja heute schon. Solche Sachen natürlich cool. Aber es fehlt einfach ein bisschen mehr davon. So. Ich will viel mehr lachen am Tag.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Und nicht lachen, weil ich denke, guck mal den.
Nicht auslachen, sondern lachen.
Mitlachen.
Genau. Supi, danke, dass du da warst. Bitte, bitte. Und das ist jetzt mein Outro.